Die Radio Wissen. Hörsaal.
Die Leute sind eigentlich immer online. Habe ich, Hans-Jürgen Bartsch, ja bereits gestern in unserem Hörsaal erklärt bekommen. Außer wenn sie schlafen. Doch auch da lassen sich einige Unentwegte vom Handyton wecken. Wir senden an diesem Wochenende Ausschnitte aus einer Ringvorlesung unter dem Titel »Alles online« zur Digitalisierung von Politik und Publizistik, den der OSI-Club des Otto-Suhr-Institutes in Berlin veranstaltet hat.
Wer Angst hat, hat schon verloren. Wir müssen die Medien neu erfinden, damit wir weiterhin Publikum erreichen. Früher hat man die Desktop-Seite gebaut und hat dann die Mobilseite so nebenbei auch noch mitgemacht. Schon damals die Fantasie, vielleicht kann man mit so einem Ding eines Tages mal telefonieren, alle hahaha. Aber tatsächlich ist es so ähnlicher gekommen.
Wir alle haben eine digitale Existenz. Selbst wenn Sie keinen Internetzugang zu Hause haben, dann existieren Sie längst als digitaler Datensatz in unzähligen Behörden, Datenbanken und so weiter. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Welt. Die Kurve, die erst relativ spät hier aber so richtig nach oben abgeht, das sind soziale Netzwerke, soziale Online-Netzwerke, Facebook und so weiter.
Wenn Sie heute irgendwo eine Rede halten, müssen Sie damit rechnen, dass im Internet, auf Twitter ständig über Sie kommuniziert wird. Sie können über Jahre hinweg nachvollziehen, was jemand veröffentlicht oder gesagt hat.
Heute zu Gast bei uns ist Professor Emmer. Er lehrt seit 2011 Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin. Sein Schwerpunkt ist die Mediennutzung und dort wiederum besagte Online-Kommunikation. Der Titel klingt etwas sperrig, zwischen Troll und Klicktivist, Herausforderungen partizipativer Online-Kommunikation für das politische System. Puh, wie soll ich euch das jetzt kurz übersetzen? Also, Emma wird uns gleich erläutern, dass Unternehmer und Politiker im Internet die ganz große Möglichkeit sehen, euch zu erreichen und, nehmen wir das Beispiel Politik, die Verdrossenheit aufweichen zu können, weil man doch dort so schön mit euch interagieren kann. Tja, was man immer so alles denkt. Und die Wirklichkeit? Hier dazu der ausführliche Vortrag von Martin Emmer vom 29. Juni 2015.
Ich bin Mediennutzungsforscher im Wesentlichen und das ist auch ein bisschen meine Perspektive. Ich beschäftige mich in meiner wissenschaftlichen Arbeit und auch hier in meinem Vortrag vor allem mit der Perspektive auf den Einzelnen und wie er mit diesen Medien umgeht. Im Programm bin ich auch, wenn ich das so richtig sehe, der Einzige, der das so wirklich wissenschaftlich auch untersucht. Insofern habe ich mal versucht, auch ein wenig zusammenzufassen, was ich so an eigener empirischer Forschung, Forschungsergebnissen zu bieten habe, um ja, aus dieser Sicht ein bisschen zum Erkenntnisgewinn beizutragen. Ich gebe zu, der Titel ist ein bisschen reißerisch. Wir werden jetzt nicht die ganze Zeit über Trolle und Klicktivisten sprechen, aber das ist, Sie haben es schon angedeutet, so ein bisschen eine Problemperspektive, die da rauskommt und die wird uns auch beschäftigen im weiteren Verlauf. Ich habe eine kleine Gliederung mitgebracht. Wenn Sie selber Sozialwissenschaftler sind, dann wissen Sie, dass wir am Anfang immer erstmal definieren müssen, worüber wir sprechen. Das ist auch ein Standard in jeder Abschlussarbeit, die ich lese. Da wird am Anfang dann geschrieben, leider ist in der Kommunikationswissenschaft der Begriff so und so nicht eindeutig definiert. Und damit man weiß, worüber man spricht und nicht vielleicht Befunde auch falsch interpretiert, werde ich am Anfang kurz ein bisschen abgrenzen, was so meine Perspektive ist auf dieses Forschungsfeld. Und ich werde dann so ein bisschen diese Potenziale, die man im Kontext des Internets, der Digitalisierung häufig sieht, für Politik und politische Kommunikation ein bisschen runterbrechen auf die Forschungsfragen, die die Sozialwissenschaften, vor allem die Kommunikationswissenschaft beschäftigen. Und das Gleiche dann mit dieser anderen Seite der Medaille, mit diesen negativen Aspekten, die eben häufig auch thematisiert werden, die in der Forschung am Anfang lange nicht so im Mittelpunkt standen, die heute die öffentliche Debatte etwas stärker beschäftigen. Die werden wir uns dann ansehen. Gemeinsam würde mich da auch interessieren, was so Ihr Blick auf dieses Feld ist und was Sie da für Schlussfolgerungen ziehen aus dem, was ich Ihnen zeigen will. Zuerst, da weiß ich immer nicht, ob ich jetzt hier schon zu den Konvertierten predige oder nicht. Meine Erfahrung ist, dass relativ häufig, gerade im Bereich der Politik, wenn man mit Politikern spricht, mit Behörden und so weiter, ein relativ reduziertes Bild von Online-Kommunikation, digitalen Medien vorherrscht. Deswegen versuche ich am Anfang immer noch mal ein bisschen klar zu machen, was denn unsere Perspektive auf dieses Feld ist. Auch in der Forschung hat ein bisschen so diese Perspektive dominiert, dass man das Internet so als neues Medium betrachtet hat, das neue Eigenschaften hat, das jetzt so neben diesen etablierten Medien steht und eine Konkurrenz darstellt. Und man hat sich dann eben mit den Besonderheiten dieses Internets beschäftigt. Letztendlich muss man sagen, reicht das, was wir heute so sehen an Digitalisierung, sehr viel weiter darüber hinaus. Vielleicht arbeiten Sie ja selbst in den Medien, dann wissen Sie, dass natürlich auch die Presse, auch das Fernsehen längst digitalisiert sind in Produktion, in Distribution, in Nutzung. Und so ist das mit vielen anderen Lebensbereichen, nicht nur mit den Medien. Die Digitalisierung ist etwas, was eher so eine Art parallele Realität ist, das durchdringt unsere Welt. Wenn Sie hier die Hand hochhalten, dann fühlen Sie vielleicht die Daten, die hier über unser WLAN herumrauschen. Wir alle haben eine digitale Existenz, selbst wenn Sie keinen Internetzugang zu Hause haben, dann existieren Sie längst als digitaler Datensatz in unzähligen Behörden, Datenbanken und so weiter. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Welt. Wir stehen da erst ziemlich am Anfang. Aber gut, so ist das eben. Wir müssen uns bemühen, zu verstehen, was da passiert und was in dieser digitalen Welt im Bereich der Politikgestaltung, der politischen Kommunikation passiert. Das ist das, was unter anderem mich in der Forschung interessiert. Wenn ich jetzt über Internetnutzung oder über generell politische Kommunikation von Individuen spreche, dann habe ich da einen relativ breiten Begriff von. Wenn Sie Politikwissenschaftler sind, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin jetzt jemand, der sehr freihändig politische Partizipation einfach eingemeindet in den Begriff von politischer Kommunikation. Auch in dem, was wir in der Forschung so getrieben haben, war das immer Teil unserer Perspektive. Wir haben uns also nicht nur mit so der klassischen Mediennutzung, der Massenmediennutzung beschäftigt, sondern eben auch, und das wird eben gerade im Bereich dieser digitalen Medien immer wichtiger und immer interessanter, auch mit dem, was Menschen selbst so mit diesen Medien machen. Und da gibt es eine ganze Menge von partizipativen Tätigkeiten, die früher über Medien, über Massenmedien zumal überhaupt nicht abzuwickeln waren, die heute aber eben auch Teil der Mediennutzung sind. Das heißt, in unserer Forschung haben wir immer versucht, einen so umfassend wie möglichen Blick auf das zu werfen, was da kommunikativ in der Politik passiert. Wir werden da vielleicht nochmal kurz zu sprechen drauf kommen, nicht zuletzt, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass man wichtige Entwicklungen vielleicht übersieht und unterschätzt. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Daten, die wir selbst erhoben haben in einem sehr lang angelegten DFG-Projekt, das von etwa 2000 bis 2010 lief, in dem wir versucht haben, im Zeitverlauf zu beobachten, wie eignen sich Menschen denn das Internet an. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele für Kommunikationsindikatoren, die wir erhoben haben. Die Besonderheit dabei, und deswegen zeige ich Ihnen das erstmal ohne Daten, ist, dass wir das aufgedröselt haben nach dem Geburtsjahr der Menschen, die wir befragt haben. Und wenn ich jetzt mal die ersten Daten hier einblende, zum Beispiel die Antworten der Menschen auf die Frage, ob sie eine Tageszeitung nutzen, dann sieht man, dass das ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, ob man Leute befragt, die früher geboren sind, also die älter sind, und Leuten, die später geboren sind, die also jünger sind. Da sieht bei der Frage, nutzen Sie eine Tageszeitung mindestens einmal die Woche, noch nicht so dramatisch aus. Das sieht etwas dramatischer aus, wenn man fragt, nutzen Sie täglich eine Tageszeitung. Da sieht man, dass das das dominante Medium ist in der, also der Generation der über 70-Jährigen auf alle Fälle. Und man sieht aber auch, dass dieses Medium in der Gruppe der, damals 2009 sind diese Daten erhoben worden, der ganz jungen, dieser netzaffinen Bevölkerungsgruppen praktisch keine Rolle mehr spielte. Das ist das Fernsehen, da sieht man ein paar so Effekte, ganz junge Leute haben ein bisschen mehr Zeit, um fernzusehen, deswegen ist das da noch ein bisschen höher, da sieht man so Lebenszykluseffekte in gewissen Altersgruppen, wenn sie Kinder haben, ist das schwieriger mit stundenlangem Fernsehen. Das ist eine andere Variable, nämlich Wahlbeteiligung. Ja, auch da sieht man, dass die Linie so ein bisschen hängt. Jüngere Leute gehen seltener zur Wahl. Ich glaube, das war die letzte Bundestagswahl 2008, nachdem wir da gefragt haben. Ältere gehen häufiger zur Wahl. Na, diese Debatte kennen Sie vielleicht, dass die Wahlbeteiligung nicht nur im Zeitverlauf in Deutschland etwas zurückgeht, sondern dass auch jüngere Leute nicht mehr so intensiv dabei sind wie Ältere. So, jetzt gibt es ein paar Linien, die andersrum laufen, nämlich die je jünger, desto höher liegen. Das ist der Internetzugang. Das ist jetzt keine so besondere Geschichte. Da sieht man, dass eigentlich schon hier bis Geburtsjahrgänge 40, 44, dass da schon Internetzugang weit verbreitet ist. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn man nach der Intensität der Nutzung fragt. Sowas wie viel Nutzung ist etwas, was in so höheren Altersgruppen eher selten auftaucht. Eine Nutzung von mindestens einer Stunde pro Tag, das ist dann was, was eher in jüngeren Altersgruppen zunehmend auftritt. Das hier ist die Suche nach politischen Informationen im Internet, für uns ja relativ wichtig, wenn wir uns mit politischer Kommunikation beschäftigen. Das erreicht doch auch schon bis in höhere Altersgruppen die Mehrheit der Bevölkerung. Also da sieht man, dass das Internet da schon angekommen ist und dass hier die Kurve, die erst relativ spät hier aber so richtig nach oben abgeht, das sind soziale Netzwerke, soziale Online-Netzwerke, Facebook und so weiter. Das ist einfach so eine Medienumgebung für die ganz Jungen. Na, man sieht daran schon, dass Aggregatdaten, die häufig so in den Medien kursieren, 63% der Deutschen nutzen Facebook, sehr, sehr wenig aussagen, weil das sehr, sehr ungleich verteilt ist in der Bevölkerung. In bestimmten Bevölkerungsgruppen, gerade in jüngeren Gruppen, liegen diese Zahlen häufig sehr viel höher als in älteren. Dazwischen liegen noch viele andere. Wir haben in diesem Projekt, ich zeige Ihnen gleich noch ein Beispiel, über 30 verschiedene Indikatoren abgefragt, sowas wie Petitionen, Beteiligungen, Unterschriften, Sammlungen und so weiter. Aber Sie sehen so ein bisschen die Spannbreite. Unser Blick auf politische Kommunikation reicht von Suche nach politischen Informationen, Tageszeitungsnutzung, Internet, bis hin zu so politisch partizipativen Sachen wie Wahlbeteiligung. So, ich habe gesagt, der Hauptteil des Vortrags werden zwei Abschnitte sein, nämlich einmal die Frage nach den Potenzialen, die so diskutiert werden in der Forschung, Potenzialen des Internets für politische Kommunikation und Problemen, die damit verknüpft sind. Wir fangen mal mit den Potenzialen an. Ich werde mal ein bisschen sortiert nach Ebenen der Analyse ein paar Forschungsfragen hier nennen, die mich beschäftigt haben, die uns beschäftigt haben, die in der Forschung so ein bisschen dominieren. Das ist eine der zentralen Vermutungen, die man so hatte, nämlich das Internet, weil es so interaktiv ist, so egalitär, stärkt Partizipation, partizipative Demokratie, direkte Demokratie wird heute auch in großen Massengesellschaften möglich durch dieses Kommunikationsmittel des Internets. Damit haben wir uns auch beschäftigt. Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht, das ist so ein bisschen die kommunikative Seite der partizipativen Demokratie, die Öffentlichkeit, gab es natürlich auch die Hypothesen, dass wir eine sehr viel offenere politische Debatte bekommen. Dadurch, dass heute jeder sich mit dem Internet zu Wort melden kann, Journalisten als Gatekeeper nicht mehr so eine große Macht haben. Es gibt unzählige Abschlussarbeiten, Dissertationen, die sich mit Habermas, Öffentlichkeitsbegriff und dem Internet auseinandersetzen, weil da theoretisch zumindest sehr, sehr viel Interessantes drinsteckt. Das Internet passt wie angegossen auf diese ganzen Ansprüche, die Habermas formuliert an eine diskursive Öffentlichkeit. Gleicher Zugang für alle, keine Raum-, Umfangszeitbeschränkungen und so weiter. So eine Ebene tiefer gibt es natürlich auch so eine mittlere Ebene einer Gesellschaft, diese Organisationsebene, die Ebene der politischen Akteure, politischen Parteien zum Beispiel. Da war mit diesen neuen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten so ein bisschen die Hoffnung verbunden, dass man neue Wählergruppen zum Beispiel mobilisieren könnte. Also Menschen, die sich bisher nicht für Politik interessiert haben, dass man an die leichter herankommt, dass sich Menschen mit Internetkampagnen zum Beispiel für bestimmte Anliegen besser mobilisieren lassen als mit so drögen massenmedialen Kampagnen. Die virale Kampagne ist Ihnen vielleicht ein Begriff, mit dem man da viel experimentiert. Und dann gibt es natürlich auch noch auf so einer Mikroebene, also auf der Ebene des einzelnen Bürgers, einen Haufen Dinge, die passieren können infolge des Internets, zum Beispiel, dass Menschen sich generell wieder mehr für Politik interessieren, dass man vielleicht Politikverdrossenheit damit ein bisschen abbauen kann, weil das Internet eben so viel Interaktion mit dem politischen System ermöglicht, weil es mehr Transparenz herstellt. Das sind ja alles Faktoren, die man im Kontext von Politikverdrossenheit so ein bisschen diskutiert. Und auch da gibt es einiges an Forschung. Und wenn man will, kann man natürlich in der Literatur dann noch eine ganze Menge anderer Fragen stellen. Vielleicht haben Sie auch noch ein paar andere Fragen. Das sind so ein bisschen die Ebenen und die zentralen Fragen, die die Forschung ein bisschen dominieren. Ich werde jetzt mal diese Ebenen und diese Fragen ein bisschen streifen jeweils mit ein paar Daten und Befunden, die wir so haben, und werde mal versuchen, ein bisschen Antworten zu geben darauf, was davon denn mutmaßlich zutrifft und was nicht zutrifft. Ich habe Ihnen als erstes mal eine kleine Typologie mitgebracht zur Frage, wie partizipativ denn diese neuen digitalen Medien so sind. Stammt aus dem gleichen Forschungsprojekt, diesem langfristigen Forschungsprojekt zwischen 2000 und 2010, in dem wir unsere Befragten versucht haben, ein bisschen zu typologisieren, zu gruppieren auf Basis ihres politischen Kommunikationsverhaltens. Wir haben uns also diese über 30 Variablen angesehen, die wir so hatten, zu Information, zu interpersonaler Kommunikation über Politik, zu ihrem Partizipationsverhalten, und haben versucht, möglichst gleiche Personen zu gruppieren und Gruppen zu bilden, die möglichst unterschiedlich voneinander sind. Das allererste, was wir sehen, ist 5 Gruppen, 5 Typen haben sich da gezeigt. Und die decken sich im Wesentlichen mit Typen politischer Kommunikation, die man auch in anderen Forschungszusammenhängen so findet, mit ein bisschen anderen Methoden, mit etwas anderen Variablen. Na, die erste Gruppe ist für so eine Typologisierung ein bisschen groß. Wir haben sie trotzdem mal so gelassen. Das ist die Gruppe, die wir schweigende Mehrheit genannt haben. In verschiedenen Publikationen finden Sie da ein bisschen unterschiedliche Namen, weil wir manchmal nicht so zufrieden waren. Wir lassen uns da eben auch Tipps geben, wie man die nennen kann. Mit dem zweiten Typ gibt es immer ein paar Probleme. Wenn Gewerkschafter im Raum sind, kriege ich da immer Ärger. Aber gut, dazu kommen wir gleich. Na, die erste Gruppe, das wissen wir auch aus anderen Kontexten, die Hälfte der Bevölkerung interessiert sich sehr begrenzt für Politik. Also da passiert nicht viel. Das sind Menschen, die, gut, Tagesschau guckt irgendwie jeder mal, aber recht viel mehr passiert in dieser Gruppe nicht. Und die andere Hälfte der Bevölkerung, die kann man in ein paar verschiedene Untergruppen aufteilen, die ganz interessant sind. Das erste ist diese Gruppe der eigennützigen Interessenvertreter, wie wir sie genannt haben. Das sind Menschen, keine so kleine Gruppe, 15%, die sich politisch engagieren, die zumindest begrenzt sich informieren, die aber sehr häufig das machen im Kontext von also ihren privaten Interessen oder ihren persönlichen Interessen als Mitglied einer Berufsgruppe zum Beispiel, Mitglied eines Berufsverbands, Gewerkschaftsmitglieder fallen häufig in diese Gruppe. Und der Titel soll ein bisschen andeuten, dass das eben Menschen sind, die sich engagieren, aber ein bisschen stärker sich dabei mit ihrem eigenen Lebensumfeld beschäftigen. Das soll die Leute jetzt nicht denunzieren oder das runtermachen, ist eine wichtige Form der politischen Beteiligung, ist aber gerade, wenn man es mal vergleicht mit anderen Gruppen, ein bisschen stärker auf die eigenen Interessen bezogen als zum Beispiel diese Gruppe, den wir traditionell Engagierten genannt haben. Das ist so ein bisschen diese 68er-Gruppe, da sind die Leute drin, die in der Anti-Atom-Bewegung tätig waren und in Umweltschutzgruppen und so weiter, die sich also engagieren. Er heißt traditionell Engagierter, weil das eine Gruppe ist, die tendenziell ein bisschen älter ist und eher auf traditionelle Formen der Beteiligung und der Kommunikation zurückgreift. Da ist auch nicht so viel Internetnutzung dabei, interessanterweise. Dann gibt es eine kleine, das ist die kleinste Gruppe, das ist so der Musterbürger, da sind viele Parteimitglieder drin, also die sich im klassischen verfassten Rahmen der Politik engagieren, die vielfältige Mediennutzung betreiben. Auch da ist das Internet nicht ganz so wichtig wie andere Medien, auch eine etwas ältere Gruppe. Und dann, dass das uns ja hier ein bisschen interessiert, gibt es so eine Gruppe, die so um die 10% der Stichproben ausmachte in jedem Jahr. Wir haben das auch für verschiedene Jahre gemacht. Da kamen eigentlich immer relativ stabil ähnliche Gruppen raus oder fast gleiche Gruppen raus. Das ist eine Gruppe, die deutlich jünger ist als die im Durchschnitt die anderen Gruppen. Und das sind Menschen, die, haben wir jetzt hier so beschrieben, die wenig aus dem Haus gehen, wenn sie sich politisch engagieren wollen, die also eher mit digitalen Medien unterwegs sind, die zum Beispiel sehr aktiv sind bei Online-Partizipationen, die sich online in Chats zum Beispiel oder sonst wie mit Leuten austauschen über Politik. Die haben wir jetzt hier Digital Citizens genannt, das ist so ein bisschen positiverer Begriff. Sie finden in ein paar Publikationen von uns auch den deutschen Begriff der bequeme Moderne. Das ist dann so ein bisschen der Clicktivist, der im Titel steht. Oder Slacktivists wird er ja auch genannt, Menschen, die eher vom bequemen Schreibtisch oder Sofa aus sich beteiligen und jetzt nicht so sehr also traditionelle Wege der Beteiligung einschlagen, wie das andere Gruppen machen. Und darin verbirgt sich so ein bisschen diese Zukunft der politischen Kommunikation und Partizipation. Man sieht aber natürlich gleichzeitig auch, Das sind eben etwa 10%, dass das jetzt nicht so die große revolutionäre Umwälzung ist. Und wenn man sich mal die Indikatoren im Detail ansieht, sieht man auch, dass diese Muster, die wir da beobachten, die Gruppen gut unterscheiden, aber dass sie eben auch nicht so dramatisch sind. Internetnutzung spielt natürlich auch in den anderen Gruppen eine Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass das die einzigen sind, die im Internet unterwegs sind. Das heißt, da bildet sich so eine stabile Gruppe raus, die aber letztendlich allein quantitativ und wenn Sie mal die Politik so der letzten 10 Jahre Revue passieren lassen, auch qualitativ inhaltlich jetzt nicht so stark geprägt haben, wie es so diese starke These dieser partizipativen Revolution durch das Internet es naheliegen würde. Es gibt ein paar so Aktivitäten, ich habe Ihnen mal eine beispielhaft mitgebracht, wo man schon sagen kann, dass das Internet da zum Teil so eine neue Qualität reinbringt, das ist dieses Leserbriefschreiben, haben wir das genannt, das Kommentare verfassen auf Seiten von Online-Medien zum Beispiel. Und da sieht man, wenn man mal vergleicht hier online und offline, man kann ja Leserbriefe auch offline schreiben, per Papier, dass das sowas ist, was etwa 4% der Bevölkerung gelegentlich mal machen, nicht viel. Da sieht man dann, wenn man mal das Internet drüber hält, dass die Menge derer, wenn man das mal aufaddiert, die sowas entweder online und offline machen, dann schon deutlich zunimmt. Um die 15% der Menschen machen das mit Hilfe und infolge des Internets heute. Ich habe gesagt, das ist ein bisschen eine Ausnahme, wo das Internet da wirklich substanziell was hinzufügt. Es gibt einen Haufen anderer Aktivitäten, wo dieser Gewinn, dieser Boost, den das Internet da geben sollte, jetzt eher marginal war. Also Partizipation kann man vielleicht mal als kurzes Fazit ziehen. Da bietet das Internet natürlich Möglichkeiten, ein paar werden genutzt. Letztendlich ist es aber so, wenn man sich diese Typen anguckt, dass so etablierte Kommunikations- und Partizipationsmuster noch relativ stark sind. Also diese klassischen Typen, die wir so finden, die gibt es heute immer noch, die sind nicht beseitigt worden durch das Internet oder komplett hinweggefegt. So, die Diskursivität des Internets war ja so ein bisschen diese kommunikationswissenschaftliche Perspektive, verändert sich so der öffentliche Diskurs, ist eine große Frage, hat viele Dimensionen, kann ich jetzt auch nicht vollständig beantworten. Ich habe aber zumindest ein paar Befunde mitgebracht, die das Feld dieses öffentlichen Diskurses etwas aufhellen. Ein jüngeres Beispiel, eine kleine Untersuchung, die ich gemacht habe mit Christian Strippel zusammen hier am Institut. Wir haben ein paar Studenten von uns, eine Seminargruppe, gebeten, doch mal alle den gleichen Begriff im Internet zu suchen und uns dann ihre Suchergebnisse zu schicken. Und dabei ist das rausgekommen. Da stecken ein Haufen Informationen drin. Ich habe Ihnen mal hier alle Fundstellen, die wir gesammelt haben von unseren 16 Studenten, habe ich mal hier so als Säule aufgeführt. Ein interessanter Befund ist, dass man relativ viele Fundstellen findet, die gar nicht von allen gefunden werden. Es sind sogar viele dabei, die nur einem einzelnen Nutzer angezeigt wurden, obwohl die alle den gleichen Suchbegriff verwendet haben. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Was jetzt erstmal interessanter ist, ist zu gucken, was für Quellen werden denn da eigentlich gefunden? Wenn man sich mal nach so einem Jahr 2012/13 war das mal so ein Thema. Sie erinnern sich, diese Salafismus-Debatte, da gab es ein paar so Ereignisse in Nordrhein-Westfalen. Da wurde in den Medien viel darüber berichtet, was denn da eigentlich rauskommt. Und ein interessanter Befund ist, ich habe mal diese journalistischen Quellen eingefärbt, dann stellt man fest, dass die in der Summe nur etwa ein Drittel der Fundstellen ausmachen. Das heißt, wenn Sie heute nach so einem Begriff suchen, dann kommen Sie in einem relativ großen Ausmaß auf Quellen, die man in so einer alten Medienwelt, die eben von Öffentlichkeit, von Massenmedien organisiert wurde, nicht gefunden hätten. Hier können wir ein bisschen gucken. Wikipedia, interessant. Wikipedia ist immer dabei, wenn Sie einen entsprechenden Suchbegriff eingeben, wo es ein Wikipedia-Kapitel gibt. Und der ist auch in der Regel immer das Erste. Die Erfahrung haben Sie ja vielleicht auch schon gemacht. Ganz interessant, weil Wikipedia ja auch wirklich von der Art des Angebots, was wirklich Neues ist, wird ein bisschen unterschätzt in seiner Bedeutung, auch für politische Information und Kommunikation. Dann natürlich beim Thema Salafismus gibt es eine ganze Menge von Angeboten vom Verfassungsschutz zum Beispiel, Bundesinnenministerium, Polizeibehörden, bis hin zu Buchangeboten, Amazon und so weiter. Also das ist schon mal ein erster Befund. Es gibt so alternativ da, das ist so das Neue, was das Internet so anbietet, dieses Partizipative, wo Bürger selber Beiträge leisten können zu einer öffentlichen Debatte, na, Foren, Blogs. Da war jetzt bei dieser Suche überhaupt nur ein Angebot dabei, das aus so einer Ecke kommt, ist aber zumindest relativ häufig angezeigt worden. 12 von 16 Suchenden haben dieses Angebot bekommen, so ein Blog, der sich auch neutral mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Ein bisschen aus diesem Salafismus-Kontext gibt es eine Inhaltsanalyse, die wir gemacht haben, auch vor 2 Jahren, in der wir das, was wir da gefunden haben zum Thema Salafismus im Internet, mal etwas tiefergehender analysiert haben und geguckt haben, wie unterscheidet sich denn das, was auf so klassischen journalistischen Online-Angeboten beigetragen wird zu dieser Debatte, von dem, was so User-Generated Content ist, also den Kommentaren zum Beispiel, die Leute zu Artikeln schreiben oder das, was auf Blogs publiziert wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben uns mal die Texte, die die Leute da schreiben oder die journalistischen Texte angesehen und geguckt, ob denn in dem, was die da sagen über den Salafismus, ob da sowas wie Handlungsoptionen thematisiert werden. Also ob die Leute da oder auch die Journalisten eben schreiben, was man mit diesem Problem tun soll. Und wenn man da mal so ein bisschen nebeneinander hält, was eher so klassisches journalistisches Angebot ist, hier und was eher also ein User-Generated Teil des Internets ist, dann stellt man fest, dass das doch zum Teil unterschiedlich ist. Ja, wir sehen, dass klassische Medienangebote sehr viel stärker auf polizeiliche, juristische Umgangsformen mit dem Salafismus eingehen, während in diesen User-Generated Welten des Internets, das eigentlich keine so große Rolle spielt. Da gibt es andere Formen des Umgangs damit, nämlich sowas wie diskursiv, zivilgesellschaftlich, das kann viel sein, wo Leute dann eben sagen, man muss mit den Leuten reden oder die Gesellschaft muss sich damit auseinandersetzen. Hier sind nämlich alle Texte dabei, die auf zum Beispiel einer Seite wie Spiegel Online publiziert wurden, sowohl die journalistischen als auch die Kommentare dazu. Das bezieht sich ja oft aufeinander, deswegen ist in der Darstellung da hier auch ein bisschen User-Generated Content drin, das kann man nochmal auseinandersortieren, einfach in 2 große Gruppen, journalistische Texte und User-Generated Content, und da sieht man dann eben, dass Journalisten sehr, sehr stark auf solche polizeilichen Lösungsansätze eingehen, während die User dann einen anderen Blick drauf haben. Wenn man so will, kann man sowas jetzt auch anschließen an diese ganze Lügenpresse-Debatte und so weiter, weil man hier durchaus sehen kann, dass diese Welt, die Journalisten konstruieren, ein bisschen eine andere ist als die Welt, die Bürger sich so konstruieren, wenn sie über so ein Thema wie Salafismus sprechen. Heißt erstmal, ohne das jetzt werten zu wollen, da ist natürlich alles drin, da ist natürlich auch ziemlich schräges Zeug dabei, was die Leute da so schreiben, zeigt schon, dass durch so eine Einbeziehung dieser Nutzerwelt und diese Sichtbarmachung da unter Umständen ein paar neue Perspektiven reinkommen können in so eine Debatte. Perspektiven, die in so einer rein journalistisch konstruierten Welt vielleicht nicht drin wären. Na, man kann sich das natürlich erklären. Wir wissen, dass journalistische Beiträge in der Regel immer oder sehr häufig um Ereignisse herum entstehen. Also da passiert irgendwas und dann wird darüber geschrieben. Es ist relativ nachvollziehbar, dass da natürlich dann solche Sachen wie mal ein Gerichtsverfahren oder eine Verhaftung oder so eben häufiger auftaucht. Trotzdem gibt es da doch ein paar unterschiedliche Perspektiven und das kann man durchaus mal im Hinterkopf behalten, wenn man sich überlegt, wie das Netz eigentlich öffentliche Debatten verändern kann. Die letzten beiden Punkte, die die Forschung noch dominieren, fasse ich jetzt mal zusammen. Ja, die Grundidee ist, dass das Internet zum Beispiel Einstellungen von Menschen verändern kann, Politikverdrossenheit zum Beispiel abbauen. Methodisch ist das ein bisschen heikel. Politikverdrossenheit ist einer der vielen Begriffe, die uns die Medien irgendwann mal auf den Tisch geknallt haben und die wir dann irgendwie definieren müssen, ist schwer zu definieren. In der Regel versucht man das über so ein Set von politischen Einstellungsvariablen zu definieren, wie Political Efficacy, also sowas wie Wahrnehmung der eigenen politischen Selbstwirksamkeit oder sowas wie generalisiertes Vertrauen, Vertrauen in die Mitmenschen und so weiter. Ja, das ist eine zentrale Hypothese. Dadurch, dass wir das Internet nutzen können, dadurch, dass wir interagieren können, auch mit politischen Akteuren, könnte sich sowas wie Vertrauen, wie Political Efficacy verbessern und damit Politikverdrossenheit abbauen. Und auch das war Gegenstand unserer Forschung, zu prüfen, ob denn dieses Internet, das Menschen bekommen, nachdem sie es bekommen haben, etwas verändert in ihrem Verhalten. Und das tut's, dass Menschen sich intensiver informieren, nachdem sie Zugang zum Internet bekommen haben, nachdem sie Internetnutzer geworden sind. Das sieht aber mit anderen Dimensionen politischer Kommunikation dann schon dünner aus. Ne, sowas wie klassische politische Partizipation, also demonstrieren gehen oder Petitionen unterschreiben oder sowas. Das wird nicht mehr wirklich beeinflusst vom Internetzugang. Diese politischen Einstellungen werden nicht direkt beeinflusst. Es gibt aber ein paar so indirekte Effekte. Denn wenn Menschen tatsächlich sich intensiver informieren, dann kann das zur Folge haben, dass sie sich ein bisschen stärker politisch betätigen. Und es kann auch zur Folge haben, dass sich dann eben doch das Vertrauen, das generelle Vertrauen im Mitbürger etwas verstärkt. Das sind Zusammenhänge, die wir mit verschiedensten Methoden, in verschiedensten Wellen getestet haben. Es ist relativ stabil, da manchmal ist dann mal was signifikant, mal nicht. Aber im Prinzip ist dieser Befund relativ stabil. Man kann, wenn man will, sagen, dass das Internet so einen leichten mobilisierenden Effekt hat auf die Menschen, der aber stark natürlich vermittelt ist durch die Informationen, die die Menschen auch mithilfe des Internets gewinnen können. Man muss aber natürlich auch sagen, dass diese Effekte moderat sind. Das ist ja das, was uns gerade auch schon diese Typologie nahegelegt hat. Da gibt es so kleinere Gruppen, die das intensiv nutzen, aber in der Summe sind diese Effekte nicht so dramatisch. Also wenn man will, kann man auch hier so ein bisschen zusammenfassen, dass es also leichte Mobilisierungseffekte geben kann, die aber eben auch jetzt nicht alle Probleme, die wir haben mit unserem politischen System lösen, sondern eher im Gegenteil. Gerade wenn man sich mit Phänomenen wie Politikverdrossenheit auseinandersetzt, muss man eben sagen, da gibt es dann eben Faktoren, die wichtiger sind, die einen größeren Einfluss darauf haben. Also wenn irgendwelche Politiker Mist bauen, dann ist das eben oft ein sehr starker, auch objektiver Anlass, um Vertrauen zu verlieren in solche Politiker. Da hilft dann auch das ganze Internet nichts mehr. Mal zur anderen Dimension, Probleme, die thematisiert werden im Kontext. Es klang ja schon so ein bisschen an aus den Befunden, die ich Ihnen gezeigt habe, dass da vielleicht auch ein paar Probleme drinstecken können. Welche Probleme werden da so thematisiert? Kennen Sie ja vielleicht auch. Das eine ist so ein bisschen das, was wir schon gesehen haben, dieser Zurückgang von Wahlbeteiligung zum Beispiel. Also eine Furcht vor einer Delegitimierung politischer Prozesse, dass Menschen sich abwenden von klassischen verfassten Formen der Beteiligung und eben nur noch im Internet unterwegs sind. Sie wissen ja vielleicht, dass die Parteien im Moment gerade dabei sind, sich zu überlegen, wie man vielleicht durch Änderungen im Wahlrecht das ein bisschen auffangen kann. Ja, die sinkende Qualität des Diskurses, da kommen wir jetzt gleich auch zu diesem Problem des Trollens zum Beispiel, denn Sie alle kennen wahrscheinlich auch diese Kommentare, die so dranhängen an diesen Artikeln bei Spiegel Online oder sonst wo, und das ist zum Teil schon ganz schön heftig, was man da zu lesen bekommt. Das ist ein reales Risiko und eine reale Gefahr, die damit zusammenhängt, dass die Qualität des Diskurses, von der ich ja eben gerade sagte, dass sie tendenziell vielleicht gestärkt wird, dadurch, dass eben auch so Bürgerperspektiven stärker einfließen, eben doch auch ein bisschen nach unten gezogen wird. Eine weitere Frage, die häufiger mal auftauchte, war, ob denn das Internet durch diese ganzen Ablenkungen, die es so liefert, uns auch von Politik ablenken kann. Das Internet lässt uns alle unsere Hobbys verfolgen, 24 Stunden am Tag, wenn wir wollen. Da zwingt uns jetzt niemand wie im Fernsehen zwischendrin mal die Tagesschau zu gucken. Das ist ja immer noch eine Stärke des Fernsehens, dass man doch zwischendrin wenigstens ab und zu noch mal ein bisschen belästigt wird durch solche Nachrichten und selbst der, der sich nicht dafür interessiert, da ein bisschen was mitbekommt. Das kann natürlich eine negative Folge sein. Das kennen Sie vielleicht auch, diese Befürchtung, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir uns alle, selbst wenn wir uns politisch interessieren und im Netz politisch aktiv sind, eben nur noch dort tummeln, wo die Leute mit den gleichen Meinungen unterwegs sind. Das ist ja immer ein bisschen angenehmer, man muss sich nicht widersprechen lassen und dass dann so Echokammern entstehen. Vielleicht unterhält man sich mit Leuten über politische Themen, aber es kommt immer nur die gleiche Meinung zurück, man ist sich einig und das bringt Politik, ja, wenn man an Habermas denkt, natürlich auch nicht weiter, sondern man muss da ja einen Interessenausgleich finden und einen Konsens. Und das kann unter Umständen schwieriger sein. Ja, und dieses Slacktivism oder Clicktivism-Problem, wird sehr häufig thematisiert, ist auch empirisch nicht ganz so einfach fassbar, nämlich das Problem, dass wir sehr einfach über ein Facebook-Like uns das gute Gefühl geben können, dass wir uns politisch beteiligen, dass das aber letztendlich wenig Effekt hat. Ja, und auch da kann man sicher, wenn man will, noch eine Reihe anderer Probleme finden, aber das sind zumindest so die zentralen, die auf Ebene des politischen Systems und auch auf Ebene einzelner Kommunikationsbeziehungen thematisiert werden. Ich habe es gerade schon gesagt, bei dieser Delegitimierung politischer Prozesse blickt man immer ein bisschen sorgenvoll auf diese Kurve, die nach unten geht. Junge Leute interessieren sich da immer weniger für diese klassischen Prozesse des Politikmachens, für Wahlen zum Beispiel. Da ist auch was dran, also auch dieser Digital Citizen, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, auch der geht nicht so gerne wählen. Wählen ist ja auch immer noch eine Außerhausaktivität. Da sind die Wahlbeteiligungen deutlich niedriger als in den anderen Gruppen. Man darf allerdings nicht unterschätzen, dass natürlich da, wo manche Indikatoren nach unten gehen, andere eben auch nach oben gehen. Das heißt, daraus, und das ist oft ein Kurzschluss in der öffentlichen Debatte, aus so einem Rückgang der Wahlbeteiligung sofort auf eine generelle Abwendung von Politik zu schließen, ist ein wenig kurzschlüssig. Da müsste man sich schon etwas intensiver auseinandersetzen mit den Menschen. Und auch wenn tendenziell in jüngeren Altersgruppen das politische Interesse zum Beispiel auch deutlich niedriger ist, bedeutet das nicht automatisch, dass so eine generelle Abwendung von Politik stattfindet, weil solche Leute eben oft Dinge machen, die wir auch in der Forschung, auch ein bisschen Selbstkritik, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben, wenn wir politische Partizipation zum Beispiel erforschen. Gerade wir hier in Deutschland haben da oft ein etwas enges Bild von politischer Partizipation. Das ist anderswo ein bisschen breiter aufgestellt. In den USA ist dieses Civic Participation Konzept etwas populärer, auch in der Forschung, wo man dann eben auch Beteiligung in einer Gemeinde, die jetzt nicht wirklich auf Politik konzentriert ist, mit einbezieht in solche Analysen. Und da kann ein Bild dann schon ganz anders aussehen. Also da passiert viel, was vielleicht unter Druck kommt, das ist wahr, sind diese etablierten Prozesse, die verfassten, etablierten Prozesse der Politik. Daneben entsteht aber vermutlich irgendwas Neues, das aber, das ist genau ein Problem dieser Gruppe, das aber nicht wirklich auf Rezeptoren in unserem politischen System trifft. Vielleicht erinnern Sie sich an ein paar Debatten noch um netzpolitische Themen, diese Internetsperren, diese Kinderporno-Internetsperren. Da gab es im Internet wahnsinnig intensive Debatten, nur die sind nicht gehört worden im Politikbetrieb. Dort hat man unbeeindruckt sich Gesetze ausgedacht, die relativ sinnlos waren. Und erst ganz am Ende hat man dann gemerkt, hoppla, da passiert irgendwas. Also das ist so ein bisschen ein Problem dieser Netzgemeinde, wird sie oft auch so ein bisschen genannt, dass sie einerseits sehr engagiert ist, dass es aber wenig Brücken gibt zu dem etablierten Prozess des Politikgestaltens. Ja, das ist der Zoll. Wenn Sie auf irgendeiner Seite sich da Kommentare angucken, dann kann es sein, dass Ihnen da irgendeiner entgegenschreit und da seinen ganzen Hass los wird. Dieser Troll ist natürlich ein spezieller Typ. Wissenschaftlich ist der noch gar nicht so intensiv erforscht. Es gibt häufiger in den Medien mal ein paar ganz interessante Analysen. Das Süddeutsche Zeitungsmagazin hatte mal so ein Interview mit einem Troll von der SZ-Online-Seite, das war ganz interessant, war natürlich eine Einzelfallanalyse, auch keine wissenschaftliche, aber dem konnte man eine ganze Menge entnehmen über die Motivation eines solchen Trolls, warum er das tut. Und das sind dann ja doch zum Teil persönliche Probleme, die solche Menschen haben, Frustrationserfahrungen, die sie nicht mehr loswerden. Diese harten Fälle sind aber natürlich eine kleine Gruppe. Man muss vielleicht von dem harten Troll, der von vornherein sich auf keine Interaktion mehr einlässt, sondern der eigentlich nur noch beabsichtigt, und das ist so die harte Definition eines Internet-Trolls, der explizit alle Regeln einer zivilisierten Auseinandersetzung ablehnt und eigentlich nur seine Meinung loswerden will und auch einen Diskurs stören will. Das ist eine kleine Minderheit. Es gibt jenseits so eines richtigen Trollens natürlich eine ganze Menge anderer Probleme, die zusammenhängen mit der Anonymität. Es gibt so in der Kommunikationspsychologie ein paar Studien, habe ich jetzt selber keine gemacht, die durchaus zeigen, dass diese Anonymität von Kommunikation im Internet so ein bisschen enthemmt, also dass Leute, je anonymer sie sich fühlen, umso mehr vom Leder zieht, weil die Distanz eben relativ groß ist und weil der Kommunikationspartner vielleicht auch nicht mehr so wirklich als Person wahrgenommen wird, sondern eben als irgendeiner von denen da oben. Das ist ein Problem, ist aber nicht das ganze Problem. Also man sollte ein bisschen vorsichtig sein, damit diese Anonymität des Internets verantwortlich zu machen für das, was da passiert. Oft hört man ja so diese These, dass das Internet uns generell enthemmt und uns zu Schweinen macht, die sich gegenseitig beleidigen. Das ist natürlich nicht ganz so, denn ein zentraler Effekt dieser ganzen Online-Foren ist natürlich, dass viel Kommunikation, die es früher auch gab, am Stammtisch zum Beispiel oder am Familienabendbrottisch, jetzt eben plötzlich sichtbar gemacht wird. Ich will lieber nicht wissen, was an so Stammtischen irgendwo in Ostsachsen so besprochen wird jeden Abend nach dem fünften Bier. Das war sicher auch nicht so doll und das unterscheidet sich wahrscheinlich gar nicht so groß von dem, was oft in solchen Foren passiert. Insofern sind das einfach auch menschliche Dinge, die immer schon da waren, die nur eben jetzt sichtbarer werden und mit denen wir leben müssen. Und die Praktiker aus der Politik berichten in der Regel ja auch dann immer davon, dass sie sich bis zu einem gewissen Grad daran gewöhnen müssen. Auch dieses Shitstorm-Phänomen, das Sie auch alle kennen, so Empörungsstürme, die eben nicht nur von einzelnen Leuten ausgehen, die jemanden beleidigen, sondern wenn die so eine Empörungswelle aufbaut und innerhalb von 2-3 Stunden über Twitter und Facebook dann Tausende von beleidigenden Posts auf Sie einstürmen, auch das ist etwas, was diesen Dynamiken des Internets ein bisschen geschuldet ist, und auch sozialen Dynamiken. Man lässt sich dann eben leichter mitreißen. Wenn auf Facebook ein Freund von mir etwas Empörendes postet, dann fällt es mir noch leichter, mich sowas anzuschließen. Das ist etwas, was vermutlich sich nicht abstellen lassen wird ganz. Ich würde auch immer sagen, dass ein Shitstorm einerseits ein Problem ist, weil er so schnell entstehen kann und über einen hinwegrauschen kann. Auf der anderen Seite ist er dann auch schnell vorbei und morgen sind die anderen dran. Das heißt, so ein Shitstorm im Internet unterscheidet sich auch ein bisschen von einem klassischen, traditionellen Medienskandal ein wenig und wird wahrscheinlich die Qualität von Online-Kommunikation in Zukunft auch ein bisschen belasten. Noch ein weiteres Beispiel, das ist auch aus dieser Salafismus-Studie, worauf ich nur hinweisen will, ist hier das Verhältnis von den eigentlichen Postings, hier den journalistischen, und der Anzahl der Kommentare dazu. Ja, das Verhältnis von einem Original-Posting, so haben wir es, glaube ich, genannt, und Kommentaren war jetzt in dieser Stichprobe etwa 1 zu 50, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben da dann auch schon ein bisschen gekappt, weil es Beiträge gab, bei denen es mehr als 1000 Kommentare gab. Das lässt sich alles mit den Methoden, die wir so haben, der Inhaltsanalyse, gar nicht mehr richtig erfassen. Das ist methodisch auch eine ziemliche Herausforderung. Aber man sieht darin natürlich auch ein Problem dieses Diskurses im Netz, nämlich die Explosion der Beiträge. Also das, was man hier so in den klassischen Medien hat, mal hier 20, mal da 20 Artikel, das ist die eine Sache. Und das, was wir am Ende hier haben, Zehntausende von Beiträgen plötzlich, das ist schon ein Unterschied. Und das ist jetzt für uns natürlich, wenn wir sowas analysieren, ein Problem, ist aber natürlich auch für die Öffentlichkeit ein Problem, weil man einfach davon ausgehen muss, dass eine Öffentlichkeit, Massenmedien hin oder her, eben nur eine begrenzte Kapazität hat, um Probleme, Themen zu verarbeiten. Ja, und viele vielleicht auch gut gemeinte Kampagnen im Internet scheitern eben daran, dass man vielleicht keine Journalisten mehr hat, die Gatekeeper sind, dass aber trotzdem die Aufmerksamkeit, die eine Gesellschaft verschiedenen Themen widmen kann, eben begrenzt ist. Und diese Ökonomie der Aufmerksamkeit ist etwas, was wir dann eben auch als Einzelpersonen bespielen müssen. Ja, und das macht die Sache natürlich auch wesentlich unübersichtlicher. Auch sowas ist ein Problem natürlich für die Qualität des Diskurses, denn man stellt sich das ja so schön vor, das Internet, jeder kann seine Meinung sagen, aber da sind natürlich dann auch Akteure dabei, die sich eben auch nicht ganz auf Habermasche Ideale einlassen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Angebot kennen, Politically Incorrect, ist so eine der ganz zentralen Angebote im Internet, wo dann doch diese ganzen problematischen Debatten, Pegida und so weiter, Anti-Ausländer-Debatten und so weiter stattfinden. Auch das sind natürlich Akteure, Angebote, die in Zukunft einfach da sein werden. Da gibt es keine Journalisten mehr, die solche Beiträge aussortieren können, sondern mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und auch das belastet natürlich die Qualität von Diskursen. So, jetzt nur zum Schluss noch. Zwei Punkte hatten wir noch, ich bin gleich fertig. Diese Analysen, die wir gemacht haben, haben eigentlich in allen Kontexten, wenn sie überhaupt gewisse Effekte des Internets gefunden haben, eigentlich nur leicht positive Effekte gefunden. Also wir haben nirgendwo gesehen, dass eine intensivere Nutzung des Internets oder bestimmter Internetangebote dazu geführt hätten, dass Menschen sich abwenden von Politik. Wenn da was passiert, ist das tendenziell eher positiv. Ja, und ich habe vorhin gesagt, dass wir darauf nochmal zurückkommen, und zwar vor allem auf den Fakt, dass hier doch relativ viele Angebote gar kein so großes Publikum mehr haben. Ja, es gibt so diesen Begriff dafür, der eher aus so einer ökonomischen Richtung kommt, dass sich dahinter ein sogenannter Long Tail verbirgt, also ein langer, langer Schwanz von kleinen Angeboten mit kleiner Reichweite, die aber eben trotzdem ihren Platz in so einer Öffentlichkeit haben können. Ich würde mal sagen, es waren etwa 50% der Fundstellen, die über alle 16 Probanden verteilt gleich waren. Und 50% der Fundstellen waren eben, wenn man zwei Leute vergleicht, nicht gleich. Dahinter stecken, das wissen Sie vielleicht, Algorithmen von Google. Google checkt Ihren Computer erstmal, bevor es Ihnen ein Suchergebnis ausgibt, guckt, welche Begriffe Sie zuletzt gesucht haben. Wenn Sie ein Google-Konto haben und eingeloggt sind, dann weiß Google praktisch alles über Sie. Und dann wird Ihnen da sehr, sehr individuell zusammengestellt, was dieser Algorithmus glaubt, Sie interessieren könnte. Und das führt dann eben dazu, dass wir, glaube ich, einen einzigen Fall hatten, wo wirklich zwei Suchende exakt die gleichen Suchergebnisse hatten. Ansonsten, es gab auch mal den Fall, wo zwei Suchergebnisse total unterschiedlich waren und nicht eine Quelle sich überschnitten hat. Das ist ein Problem. Eli Pariser hat vor 2,5 Jahren das in seinem Buch als Filterbubble bezeichnet, dass wir als Individuen in so eine eigene Welt eingeschlossen werden von Google, ohne dass wir das merken. Das ist ja das Problem. Wenn wir suchen, finden wir da Quellen, finden wir interessant und wir merken gar nicht, wie sehr sich das unterscheidet. Das ist ein Problem, also kann man hier an den Daten sehen, dass diese Individualisierung von Öffentlichkeit ist das ja, wenn man so will. Wir kriegen alle da ein öffentliches Informationsangebot, aber das ist für jeden anders. Schon ein paradoxes Phänomen, dass das tatsächlich existiert. Allerdings ist es so, dass es in der empirischen Forschung, wenn man sich dann mal die Nutzer ansieht und sie mal fragt, was für Themen sie denn für wichtig halten, die Unterschiede gar nicht so groß sind. Man würde jetzt ausgehend von den Angeboten hier eigentlich sehr viel größere Unterschiede in den Realitätsvorstellungen der Menschen erwarten. Die sind nicht ganz so groß. Das ist überraschend. Einerseits, auf der anderen Seite wissen wir als Medienwirkungsforscher, dass natürlich auch die ganze Gewaltwirkungsforschung arbeitet sich daran ja ab, dass natürlich auch extrem gewalttätige Filme nicht automatisch bedeuten, dass wir selbst gewalttätig werden. So ähnlich ist es hier. Es gibt immer noch wahnsinnig viele andere Quellen, soziale Interaktionen, die solche Effekte wieder abschleifen, wenn man so will. Wobei man sagen muss, solche Entwicklungen sind relativ neu. Ich habe selber mal vor 6, 7 Jahren so eine kleine Studie gemacht, da gab es diese Algorithmen aber noch nicht. Da wäre ich auch noch mal ein bisschen vorsichtig, würde gerne in ein paar Jahren noch mal sehen, wie sich das entwickelt, wenn solche Effekte zunehmen. Na, Facebook macht das ja auch. So, der letzte Punkt, den ich noch hatte, und dann sind wir auch am Ende, ist dieses Selectivism-Problem, nämlich diese Vermutung, dass das Internet uns zu so oberflächlichen Klick-Partizipierern macht. Ein schönes Beispiel ist diese Kony-Kampagne, die manche von Ihnen vielleicht kennen, Joseph Kony, dieser Rebellenführer in Ostafrika. Da gab es eine sehr populäre Kampagne im Jahr 2012, auch über soziale Medien, in der Millionen Menschen diesen Aufruf geteilt haben, dass man Joseph Kony, der Kinder rekrutiert und Massaker anrichtet im Bürgerkriegsgebiet in Uganda und so weiter, Einhalt zu gebieten und ihn, make him visible, ihn zu stellen. Das ist erstmal sehr positiv aufgenommen worden. Also eine neue Form von Aktivismus weltweit hat das Thema Aufmerksamkeit erregt. Nur Joseph Kony ist bis heute irgendwo dort im Dschungel unterwegs. Da ist also nicht viel passiert und deswegen ist gerade diese Kampagne auch ein bisschen kritisiert worden dafür, dass sie erstens mal den Leuten ein gutes Gefühl gegeben hat, aber wenig bewirkt hat. Dahinter steckt dann auch die Debatte darüber, dass da natürlich auch Geld gesammelt wurde, dass so eine Organisation verbraten hat, ohne dass irgendwas rausgekommen wäre. Also das ist ein Problem. Wir fühlen uns besser als das, was wir tatsächlich bewirken, gerade bei solchen Online-Kampagnen. Es gibt natürlich auch Beispiele, die ein bisschen entgegenstehen. Es gibt ja solche Organisationen, solche Online-Petitionsplattformen wie Avaaz zum Beispiel, die doch versuchen, systematisch diesen Klicktivismus ein bisschen einzusammeln und zu kanalisieren und daraus dann eben doch stärkere Kampagnen zu machen. Man lässt auch nicht alles zu, sondern wählt eben immer nur ein paar Kampagnen aus, mobilisiert Menschen. Und das ist natürlich schon was, wo unter Umständen auch mal so ein einfacher Klick oder mal eine kleine Spende von 5 Euro vielleicht doch etwas bewirken können. Problematisch ist sowas ohnehin nur dann, wenn durch so einen billigen, einfachen, schnellen Online-Aktivismus echter politischer Aktivismus ersetzt würde. Das ist ja nochmal eine zweite Frage. Dafür haben wir jetzt auch nicht so viele Belege gefunden, dass Menschen jetzt nicht mehr zum Demonstrieren gehen und nur noch sowas machen. Wenn man sowas versteht als eine zusätzliche Form von Aktivismus, dann sollte man es nicht überschätzen, aber es ist vielleicht auch nicht ganz überflüssig. So, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ich habe ja schon immer kurz zusammengefasst, was so unsere Daten uns nahelegen an Bewertung dieser Fragen. Die Stärkung von Partizipation, da gibt es eine leicht positive Antwort drauf. Diese diskursive Öffentlichkeit aus dieser Potenzialperspektive, muss man sagen, da steckt was drin. User-generated Content, da kann eine Öffentlichkeit schon von profitieren, weil da mutmaßlich doch eine ganze Menge Perspektiven in eine Debatte einfließen können, die von klassischen Medien vielleicht nicht so stark berücksichtigt wird. Mobilisierung, habe ich gesagt, ist das Potenzial zwar da, aber vermutlich relativ begrenzt. Und bei Politikverdrossenheit, da waren wir auch da, muss man eben sagen, das sind Probleme, die andere Ursachen haben, die man nur dadurch, dass Leute ein bisschen im Internet unterwegs sind, vermutlich nicht verschwinden. Da müsste man sich schon vermutlich intensiver auseinandersetzen mit dem, worüber Menschen da unglücklich sind. Und diese Problemperspektive hatten wir gerade. Tatsächlich ist es ein gewisses Problem, dass diese verfassten Politikformen ein bisschen an Attraktivität verlieren, wobei man eben auch sagen muss, dass dafür sich neue Formen entwickeln. Und das Problem hier vermutlich eher das ist, dass unser politisches System einfach nicht offen genug ist, um auch so neu entstehende Formen irgendwie zu integrieren und das Engagement, das da entsteht, umzusetzen in Politik. Man muss leider sagen, dass unsere Demokratie, so wie wir sie heute haben, entstanden ist Mitte des 19. Jahrhunderts und da natürlich sehr gut angepasst war an die Bedingungen, die dort herrschten. Aber das ist nun lange her. Unsere Gesellschaften verändern sich doch sehr deutlich, nicht nur durch Digitalisierung, auch durch andere Prozesse. Und ich glaube, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob wir unsere verfassten politischen Prozesse da nicht ein bisschen öffnen. Die Qualität des Diskurses ist ein Problem, weil einfach das, was öffentlich sichtbar wird, nicht mehr so einfach gefiltert werden kann. Bisher haben wir uns immer darauf verlassen, dass es kluge Leute gab, gut ausgebildete Journalisten, die dafür gesorgt haben, dass da der Mist aussortiert wird. Das geht heute nicht mehr. Damit müssen wir, glaube ich, in Zukunft einfach bis zum gewissen Grade leben. Für Abkehr von Politik gab es keine Belege. Fragmentierung hatte ich gesagt. Es gibt tatsächlich eine zunehmend starke Fragmentierung von dem, was wir so zu sehen bekommen. Allerdings sind das, was Menschen noch so wahrnehmen, wenn man sie fragt, ist das nicht so stark fragmentiert. Ja. Das ist ein Problem, allerdings auch nur, wenn Menschen tatsächlich alles andere aufgeben für so einen Selectivism. Dafür gibt es jetzt auch nur begrenzt Belege. Danke sehr.
Mit dem Vortrag und den Erkenntnissen von Professor Emma über euch, die Userinnen und User, beenden wir unsere Ausschnitte von der Ringvorlesung des OSI-Clubs. An diesem Wochenende informierten wir wie immer aus dem Mund großer Experten über die Digitalisierung von Politik und Publizistik.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.